Finanzromanze mit Cornelia Eitloth. Powered by Consorsbank.
Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge mit eurer Finanzromanze. Folge 34 schon. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute mal wieder einen besonders spannenden Gast. Wobei natürlich alle meine Gäste besonders spannend sind. Man soll ja keine Lieblingsgäste haben. Also man soll kein Lieblingskind haben. Ich denke mal, man soll auch keine Lieblingsgäste haben oder zumindest nicht verraten, wer es ist. Aber auf den heutigen Gast freue ich mich schon sehr. Ich folge ihm nämlich schon seit geraumer Zeit auf Instagram und versuche auch einige seiner Tipps bzw. seiner Hacks zu beherzigen. Bei mir ist heute Luca Rolle, a.k.a. der Finanzhacker. Hi Luca, schön, dass du bei uns bist heute.
Grüß dich, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du bei uns bist und vor allem auch so spontan. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe einiges von dir schon abgespeichert und manches auch schon weitergegeben, geteilt und versucht anzuwenden. Du bist ja der Finanzhacker und mittlerweile, denke ich, auch sehr, sehr bekannt in der Szene. Du hast auf Instagram weit über 200.000 Follower, ich glaube fast 250.000 Follower, oder?
Genau. No.
Das ist wirklich eine Hausnummer. Wie bist du denn, wie ist Luca Rolle zum Finanzhacker geworden? Kannst du uns das mal erzählen?
Ja klar. Also ich habe 2019 schon angefangen mit Instagram damals. Damals noch eine ganz andere Plattform, also gar nicht vergleichbar mit heute. Es gab keine Reels, der Algorithmus war noch ein völlig anderer. Ja, man konnte zum Beispiel noch sehen, was die Freunde liken als Beispiel. Weiß nicht, ob du dich an die Funktion noch
stimmt,
erinnerst.
Stimmt, ja. Ja, stimmt, das konnte man sehen, genau. Ja. Das war manchmal ein bisschen überraschend.
Ich fand das sehr cool,
was man da gesehen hat.
Also jetzt als Creator war das cool, weil so hattest du nochmal einen schönen Multiplikator-Effekt, ja. Weil halt ja noch mehr Leute gesehen haben, was du postest. Ne? Wenn jetzt ein Freund irgendwas liked von dir und dann geht der andere Freund vielleicht auf den Beitrag und sieht, okay, wenn meinem Freund das gefällt, dann gefällt es auch dir.
Ja.
Naja, aber das ist ja dann relativ zügig abgeschafft worden. Genau, und dann kam irgendwann auch TikTok dazu. Und ich spreche immer von dieser TikTok-ifizierung, ne? Das heißt, dieses Kurzvideo-Format wurde dann halt von den anderen Plattformen ebenfalls sehr gepusht und das hat dann dazu beigetragen, dass dann auch die anderen Plattformen, sprich Instagram, Facebook, YouTube auch sehr stark bei mir angestiegen sind, also die Followerzahl. Genau, und mittlerweile sind das dann 1,4 Millionen plattformübergreifend. So ist ungefähr die Geschichte
entstanden. Das ist eine. Ja, aber was war vorher? Was war vor 2019? Was hat Luca Rolle denn da gemacht?
Vor 2019, also ich komme ursprünglich aus dem Vertrieb. Ich habe meine Ausbildung im Automobilbereich gemacht. Damals bei Mercedes und dann später als Verkäufer bei Aston Martin in Köln gearbeitet. Und ich denke, das hat auch viel geholfen oder hilft auch heute noch, weil Vertrieb heißt auch, die Menschen zu verstehen, Psychologie anzuwenden und das hilft auch bei der Content-Erstellung. Wenn ich überlege, wie ich ein Video strukturiere, welche Worte ich nutze, damit es natürlich möglichst viele Menschen sehen, damit vielleicht ein Video viral gehen kann, das hilft immer noch ungemein, würde ich sagen. Aber ja, das ist quasi mein Background. Ich komme eigentlich aus dem Sales.
Und da der Themenschwerpunkte sind natürlich Finanzen, dabei geht es um mehr als nur Geldanlage, also Finanzhacking, wenn man es tatsächlich mal so bezeichnen will, was ja ein ganz spezieller Ansatz auch ist. Also dass man sich, du gibst halt Tipps in die Richtung, kennt ihr diesen und jenen Antrag schon? Wenn du diesen und jene Situation so und so gestaltest für dich, hast du da einen finanziellen Vorteil? Das ändert sich in den Steuergesetzen. Also du bist ja immer sehr auf dem Laufenden, gibst kleine Snippets sozusagen in deinen Videos. Leute, schaut euch mal dieses und jenes an. Da könntet ihr euch wirklich finanziell einen schönen Vorteil mal mehr oder weniger groß verschaffen. Macht nicht viel Mühe, aber würde euch auf jeden Fall einen großen Mehrwert liefern. Wie kommt man denn auf die Idee, sowas zu machen? Also was war denn, woher kommt diese Begeisterung für Finanzthemen bei dir? Du willst an später denken, aber natürlich nicht ständig. Mit ETFs kannst du einfach und bequem Vermögen aufbauen, ohne ständig dran denken zu müssen. Bei der Consorsbank gibt es eine große Auswahl an über 2400 ETFs. Für jeden und jede ist etwas dabei. Besonders clever investierst du mit Aktions-ETFs, der Star-Partner der Consorsbank. Zu diesen zählen BNP Paribas Asset Management, iShares bei BlackRock, Amundi, Xtrackers bei DWS und WisdomTree. Über 210 ETFs der Star-Partner kaufst du ohne Ordergebühren, zuzüglich marktüblicher Spreads, über die Börse TradeGate Exchange. Mehr als 330 weitere ETFs für nur 3,95 Euro, zuzüglich marktüblicher Spreads und Zuwendungen, gibt es außerdem. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und falls du noch nicht weißt, mit welchem ETF du starten sollst, kannst du dich natürlich auch dazu auf der Consorsbank-Website inspirieren lassen, beispielsweise zu weltweiten ETFs oder Themen-ETFs.
Ja, ich würde das mal aufschlüsseln. Das waren ja eigentlich zwei Fragen. Vielleicht mit der einfacheren. Mhm. Also, wie komme ich auf die Ideen? Am Anfang ist es natürlich viel Research, ne? Einfach viel googeln, viel lesen. Was man ja aber ohnehin gerne macht, wenn man sich für ein Thema interessiert. Mittlerweile ist es so, dass bei dieser Anzahl an Followern eigentlich die Ideen auch zu mir kommen. Also viele Follower schreiben mir dann, hey, hast du schon da und davon gehört? Und dann habe ich schon wieder ein neues Thema eigentlich. Das ist ganz cool.
Ach, das ist sehr gut.
Praktisch, ich muss gar nicht mehr so viel selber suchen zum Glück. Ich muss dann nur noch halt die Recherchearbeit machen. Aber wie kam ich zu dem Punkt, das war ja auch eine Frage, die du gerade hattest, wie kam ich zu dem Punkt, dass ich mich überhaupt für solche Themen interessiert habe? Das war so, ich habe angefangen mit 17, 18 mit so Mindset-Büchern, also The Secret, ne, Gesetz der Anziehung, Bodo Schäfer, diese Klassiker. Einfach ja, dass du selber quasi in der Hand hast, wie dein Leben verläuft, indem du halt deine Glaubenssätze veränderst. Das war so der springende Punkt für mich. Und in diesen Büchern geht es ja dann oftmals auch zumindest in ein, zwei Kapiteln über Geld, weil Geld natürlich Bestandteil ist in jedem Leben und auch eine wichtige Rolle einnimmt. Und dann habe ich relativ schnell für mich erkannt, dass für meine Freiheit auch Geld dazugehört. Geld ein Mittel zum Zweck ist, aber es halt eben notwendig ist. Und ja, dann hat es mich einfach gepackt. Ne? Ich habe dann halt das erste Mal mich damit beschäftigt, was ist eine Aktie, wie kauft man Aktien. Ja, das gleiche mit Kryptowährungen, Immobilien, dann taucht man tiefer ein, wie funktioniert das eigentlich mit den Steuern und dann bist du irgendwann in diesem Rabbit Hole, sage ich jetzt einfach mal, wo du immer tiefer reinfällst und genau, ich denke, das wird jeder kennen und so kam das dann und ich habe dann halt 2019 gedacht, das war so klassischer Dunning-Kruger-Effekt, ich dachte, ich hätte all das Wissen der Welt, weil ich irgendwie 6, 7 Bücher gelesen habe, wusste aber eigentlich nichts zu dem Zeitpunkt, aber war egal. Ich habe halt über das gepostet oder das berichtet, was ich wusste. Ja, und das hatte dann halt schon gut funktioniert und hatte dann relativ schnell meine ersten 10.000 Follower 2019. Genau, und dann kam halt eben das, was ich beschrieben habe mit TikTok und Co.
Das heißt, du hast auch kein Team hinter dir. Du machst das tatsächlich alles ganz alleine mit Hilfe des einen oder anderen Tipps aus deiner Followerschaft?
Jein, also ich habe schon einen Cutter im Hintergrund und für YouTube werde ich auch unterstützt. Aber ich sag mal, TikTok, Instagram und Co., das mache ich selber, ja.
Okay, wow, das ist aber wirklich ein Fulltime-Job mittlerweile. Also du bist wirklich komplett der Finanzhacker und nebenbei findet da auch nichts anderes mehr statt?
Doch schon, also wir haben noch, jetzt im Januar haben wir noch eine GmbH gegründet. Wir waren jetzt vorletzte Woche beim Notar. Zwecks Social Media Betreuung.
Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
Danke, genau. Neue Company, also da fließt auch wieder sehr viel Schweiß rein. Und da geht es, wie gesagt, um die Social Media Beratung /Betreuung von Finanzdienstleistern, Banken, Rechtsanwaltskanzleien. Wir haben noch einen Juristen mit an Bord, Kumpel von mir. Und genau da setzen wir halt an, weil gerade in dieser Branche zum einen massive Recruiting-Probleme vorhanden sind, die man super über Social Media lösen kann, aber auch sowas wie Neukundenakquise und Abwanderung von Bestandskunden. Das vermeiden wir natürlich ebenfalls durch guten Social Media Auftritt. Und das ist gerade in diesen eingestaubten Bereichen oftmals nicht vorhanden. Da setzen wir an.
Ja. Also du verbindest sozusagen zwei Leidenschaften. Das eine ist das Thema Finanzen und das andere ist so das Storytelling durch Social Media und dieses Kreativsein,
genau.
und Inhalte, Content kreieren. Ist ja eigentlich perfekt, oder?
Ja, ich kann mich nicht beschweren.
Wie nimmst du die Szene so wahr, so um dich rum? Würdest du dich selber als Finfluencer bezeichnen?
Ja, also wenn man den Begriff kennt, dann würde ich sicherlich darunter fallen. Wir sind auch alle untereinander vernetzt, also gerade so die etwas größeren. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, tauschen uns da aus regelmäßig über Neuigkeiten, Infos und so. Wir sehen uns auch regelmäßig auf den Events. Also das ist eigentlich ein sehr familiäres Miteinander. Also da ist jetzt keiner, der irgendwie gegen den Strom schwimmt und sein eigenes Ding macht. Wir kennen uns alle.
Ja? Okay. Wer gehört da so dazu? Wer ist da alles in dieser Gruppe? Kannst du das sagen?
Ja, die üblichen Verdächtigen, würde ich sagen, Immo-Tommy, Teaching Finance, Steuerfabi, Professor Finanzen, ich und halt noch ein paar, also genau.
Okay. Ach, sehr schön. Und ihr supportet euch dann auch gegenseitig und.
Ja, genau, klar. Also
gibt es da auch ein paar Ladies in der Gruppe, Finfluencerinnen, oder ist das so ein Männerding?
Nee, wir sind natürlich auch mit Finfluencerinnen vernetzt, also zum Beispiel die Camilla.
Gut.
Ob du sie kennst.
Ja. Genau. Ja, die habe ich sogar mal persönlich kennengelernt.
Ach, cool. Ja, sie kommt auch aus Köln.
In Berlin, also. Ja. Cool. Ja, die macht auch einen super Job, auch mit ihren Stories. Ist auch sehr kreativ. Das finde ich auch immer, ja, gefällt mir auch sehr gut. Könnte ich ja auch mal einladen in den Podcast.
Ja, siehst du, habe ich jetzt eine neue Idee.
Können wir gleich mal aufschreiben, ja? Ja. Genau. Sehr schön. Ja, Luca, was waren denn deine größten Learnings auf deiner Reise durch die Finanzwelt? Was war denn dein größter Fail? Sag es mal so.
Ich würde das mal auf Learnings beschränken, weil Fail hatte ich eigentlich noch nicht wirklich. Glücklicherweise. Aber ich würde sagen.
Toi, 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 ja.
Was sagst du?
Toi, 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 dass es dabei bleibt. Das ist kein größerer.
Ja, genau. Ja. Ich habe was anderes verstanden. Mein größtes Learning, beziehungsweise das, was ich, wo ich. Ja, also mein größtes Learning, würde ich sagen, ist, du musst mehr Risiko eingehen. Das hätte ich mir noch früher gewünscht. Du musst mehr Risiko. Ja, doch. Also ich wäre noch mehr Risiko eingegangen. Aber das ist natürlich immer retrospektiv, ne? Wenn jetzt irgendwie was passiert wäre, hätte ich dann wahrscheinlich gesagt, es war zu viel Risiko. Das ist immer relativ schwer und ich würde das auch niemals verallgemeinern, jetzt für die breite Masse. Aber jetzt aus meinem Standpunkt heraus, einfach dem geschuldet, weil ich noch sehr jung bin, dafür aber viel Geld verdiene, hätte ich gesagt, geh noch früher Risiko ein, weil selbst wenn es schief geht, hast du noch genug Zeit, halt sag mal, etwas konservativer vorzusorgen.
Mhm.
Genau.
Du sagst gerade, dass du sehr viel Geld verdienst. Ist das quasi passives Einkommen, das du durch deine Finanzentscheidungen generierst, oder sind das irgendwelche Kooperationen durch deinen Social Media?
Genau. Der Bärenanteil ist natürlich die aktive Arbeit. Aber klar, durch Investments kommt natürlich auch was zustande. Ich würde aber schon sagen, dass der Bärenanteil Social Media ist und genau jetzt dann halt die Firma, die dann entsprechend.
Für viele ist es ja so ein erklärtes Ziel, finanziell frei zu sein, komplett von passiven Einkommen, also von ihren Investitionen leben zu können. Ist das für dich ein erstrebenswertes Szenario?
Ja, doch, schon, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich denke, dass das Geld bis zu einem gewissen Grad Freiheit bedeutet. Es kann aber auch schon wieder die Freiheit einschränken. Und zwar, wenn man sich von dem Geld beherrschen lässt. Also ganz einfaches Beispiel. Jeder wünscht sich vielleicht ein schönes Auto, ein paar schöne Klamotten, whatever. Ja, aber wenn du irgendwann 20 Autos hast oder 30 Autos, die du ja eigentlich nicht brauchst, du brauchst ja nicht mehr als vielleicht 1, 2, 3 Autos. Lass es 3 sein von mir aus. Wenn du 20, 30 Autos hast.
Okay, ich glaube, mir reicht eins, aber.
Ja, vielleicht eins für, weiß ich, längere Strecken. Ne, wenn du jetzt wirklich ganz.
Man braucht nicht mehr als 3 Autos.
Weil wenn du ein Auto.
Wie viele Autos hast du denn, Luca? Erzähl mal, wie viele Autos hast
wir
du
haben,
denn in deinem Fuhrpark?
Wir haben auch 2. Also, meine Freundin hat 1, ich habe 1. So.
Okay, das ist doch vernünftig. Das ist relatable.
Wenn du jetzt ein totaler Autoliebhaber bist, so. Dann brauchst du nicht mehr.
Okay, nein, ich verstehe dich schon.
Genau. So, aber wenn du 20, 30 Autos hast, ist ja keine Seltenheit bei jetzt total reichen Menschen, dann schränkt sich das doch auch wieder ein, aus meiner Sicht. Du musst ja für alle Autos immer gucken, hat der TÜV, muss der nochmal bewegt werden, wie ist die Batterie und so weiter. Also da kann auch schon wieder die Freiheit eingeschränkt werden, wenn du weißt, was ich meine. Weil du dich dann halt, du besitzt nicht mehr diese materiellen Dinge, sondern die besitzen dich irgendwo schon. Weil du halt auf alles immer Acht geben musst. Das ist genau das gleiche mit einer großen Company. Ja. Du kannst eine Company leiten, hast vielleicht 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das passt noch gut, die kannst du alle managen, aber hat man eine Firma mit 2000? Ja, das ist irgendwann, kommst du an einen Punkt, wo es vielleicht schon einschränken kann, so wohlhabend zu sein oder so finanziell frei zu sein. Dann bist du vielleicht gar nicht mehr frei.
Ja, ich glaube, das ist jetzt ein Problem, was viele von uns, für die meisten von uns wahrscheinlich eher so, ach naja, könnte ich schon mitleben, wenn es so ein bisschen zu viel ist. Ne? Für die meisten oder für viele ist es ja, ich sag mal, hier in Deutschland ausreichend, für viele tatsächlich aber auch noch viel, viel zu wenig. Und vor allem mit Blick auf die Zukunft wird es natürlich ein bisschen kritisch. Ne? Aktuell geht es uns, so sagen wir mal, Millennials okay, aber das Thema Rente, das natürlich kann man gut verdrängen, aber irgendwann wird es halt zu einem akuten Thema. Und da geht es natürlich darum, jetzt sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Wie würdest du dieses Thema angehen? Altersvorsorge ist, welche Rolle spielt das in deinem Finanzsetting, in deinem Mindset? Ja.
Also auch da wieder, ich antworte jetzt mal aus meiner Perspektive und dann vielleicht nochmal gleich, was ich so dem Durchschnittsbürger raten würde in Deutschland. Ich persönlich hab einen relativ hohen Bitcoin-Anteil in meinem Portfolio, habe natürlich auch breit gestreute ETFs und Startup-Beteiligung und natürlich meine eigenen Sachen. Also das sind so die vier Hauptassets, die ich habe. Würde ich dazu raten, das genauso zu machen? Nee, auf keinen Fall. Also da muss jeder für sich die eigene perfekte Allokation finden, sage ich jetzt mal. Die meisten Menschen sind wahrscheinlich gut damit beraten, 1 bis 2 breit gestreute ETFs zu nehmen und die regelmäßig zu besparen. Das ist so das, was ich eigentlich immer auch auf den sozialen Medien predige. Du hast wenig Verwaltungsaufwand, es ist relativ einfach, es ist keine Raketenwissenschaft, du musst kein totaler Aktienpro sein, um ETFs zu kaufen und hast in der Vergangenheit immer deine, jetzt inflationsbereinigt, 5-6% Rendite gemacht nach Abzug von Kosten und Inflation. Und genau, da werden halt schon sehr, sehr viele Leute viel, viel besser mit dran, als ihr Geld auf dem Sparbuch liegen zu lassen.
Absolut, ja. Das kann man immer gar nicht oft genug sagen. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal wirklich so Common Sense wird, aber...
Ja, ich bin da zuversichtlich.
Ja, für die Aktie muss man immer noch eine Lanze brechen. Du bist zuversichtlich, ja?
Also du hast schon recht, ne? Man muss immer noch halt, gerade bei vielleicht der älteren Generation, so ein bisschen da positiv darüber berichten und sagen, dass es ja gar nicht so schlimm ist. Aber ich glaube, dass gerade so die jungen Menschen immer mehr investieren und die machen es halt auch alle fast selber. Es geht kaum mehr jemand zu irgendeinem Berater, zu irgendeinem Bankberater oder wem auch immer, sondern alle sehen, okay, das ist total einfach. Ich kann mir einfach über Trade Republic, Scalable oder was auch immer die App runterladen, Depot eröffnen.
Consorsbank,
genau. da gibt es ja wirklich viele Anbieter und viele gute Anbieter. Und deshalb machen das auch gerade die jungen Menschen. Und logischerweise, je älter die Generation wird und je mehr neue nachkommen, desto mehr shiftet das, glaube ich. Also von daher bin da zuversichtlich, dass zumindest immer mehr Menschen wissen, dass sie selber etwas tun müssen, um nicht im Alter in Armut zu leben.
Du hast ja, wie wir schon festgestellt haben, eine sehr, sehr große Community, mit der du ja, denke ich, auch in einem guten Austausch bist, sofern es möglich ist bei so einer großen Anzahl an Menschen. Aber was sind deren Hauptthemen so? Was sind so die typischsten Fragen, mit denen deine Follower auf dich zukommen?
Ja, da muss ich mir vielleicht selber was ankreiden. Also du hast schon eben richtig erwähnt, ich mache natürlich auch viele Videos über, hey, hier kannst du gerade sparen, weil da gibt's Cashback oder da gibt's gerade ein super Angebot oder O2 bietet einen Kino-Freitag an pro Woche. ich muss immer bei mir selber schauen, dass ich einerseits diesen leicht verdaulichen Content, das ist der Content, den ich gerade aufgezählt habe, nicht zu viel poste und dann tatsächlich auch mal etwas, ich nenne das jetzt mal hochwertigeren Content poste, weil viele Fragen der Leute beziehen sich tatsächlich auf, hey, wo kann ich gerade im Dezember da und da sparen? So. Also es ist manchmal, so habe ich das Gefühl, etwas kurzfristig gedacht von den Menschen, wenn vielleicht das eigentliche Problem etwas Langfristiges ist. Ne? Es wird dann gefragt, kann ich das und das von der Steuer absetzen? Oder kann ich da und da sparen? Und gibt es da und da Angebote? Wo ich mir dann selber manchmal vielleicht so einen kleinen Vorwurf mache und denke, okay, liegt das vielleicht an der Art von Content, die du machst? Also da bin ich dann etwas selbstkritisch. Andererseits denke ich mir, dass dieser Content auch wichtig ist, um einfach generell die Menschen für das Thema Finanzen zu begeistern. Vielleicht ist das für viele der Einstiegspunkt, um dann selber tiefer zu graben. Und da komme ich dann auch auf einen entscheidenden Punkt. Ich kann natürlich die Vorlage liefern, aber ich kann nicht den Leuten noch den Löffel in den Mund schieben. Das sage ich auch ganz häufig. Also man muss schon selber irgendwo aktiv werden und sich selber für das Thema auch engagieren und interessieren, wenn es einem wirklich am Herzen liegt. Aber ja, jetzt habe ich ein bisschen rumgeschwafelt. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet.
Nein, alles gut. Ganz und gar nicht. Aber wie du schon sagst, du kannst den Leuten nicht den Löffel dann in den Mund schieben. Das wäre bei mir mal fällig gewesen letztes Jahr. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ich habe von dir den einen oder anderen Tipp abgespeichert. Unter anderem das Video zum Antrag V0800. Ja. Ist es der? Ja. Genau. Das war, glaube ich, so mein erster Berührungspunkt mit dir. Das habe ich mir gleich abgespeichert. Ich mir auch einen Screenshot gleich gemacht. Habe das allen meinen Ladies, allen meinen Mitarbeiterinnen hier im Büro gesagt. Bitte schaut euch mal diesen Antrag an. Also ist dieser Antrag V0800. Da geht es darum. Es hat mit der Rentenversicherung zu tun. Da geht es darum, Erziehungszeiten und dergleichen anrechnen zu lassen, damit einfach deine Rentenhistorie lückenlos ist und wirklich jeder Bereich deines Lebens berücksichtigt wird am Schluss, wenn es dann um die Rente geht. Also, dass da keine Lücken sind, dass wenn du jetzt, was weiß ich, 2 Jahre in Elternzeit warst oder Ausbildungszeit oder was auch immer, dass da kein Zero steht, sondern dass da sagt, klar festgehalten wird, diese Frau XY, Herr XY hat diese Zeit dann mit Kindererziehung oder sonst was verbracht, damit es auf dein Rentenkonto einzahlt. Genau. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
Ja, ist richtig, genau. Das ist ein Rentenpunkt.
Okay, genau. Genau. Und tatsächlich ist es so, dass diese Historie bei fast allen von uns lückenhaft war. Ich muss gestehen, ich habe das allen erstmal hier auf die Nase gebunden und gesagt, bitte mach das. Dann 2-3 Wochen später haben sich alle bei mir zurückgemeldet. Und hast du auch da schon Rückmeldung auf deinen Antrag? So, nein, habt ihr das wohl schon abgeschickt? Ja, klar, natürlich. Ich hab's noch nicht. Ich tue seit bis heute, das ist jetzt über ein Jahr her, ich tue bis heute mit der Rentenversicherung rum. Da kann die aber nichts dafür, sondern ich, weil ich halt jetzt irgendwie auch ein bisschen in der Bringschuld bin und sagen muss, zu diesen Zeiten habe ich halt dieses und jenes getan. Es ist ein bürokratischer Aufwand. Es ist wirklich ein lästiger Antrag, muss man schon sagen. Es ist halt oft bei Anträgen so. Aber alle anderen haben es durchgezogen. Die haben jetzt eine lückenlose Rentenhistorie und freuen sich alle. Und ich, also das ist auf jeden Fall was ich in diesem ersten Quartal noch erreichen möchte, diesen Antrag V0800 abzuschließen. Aber was ich damit sagen will, ich hätte nicht gewusst, dass es diesen Antrag gibt, dass ich auf sowas achten muss, dass es eventuell Lücken gibt in meiner Lebensgeschichte, was das angeht, und dass ich das vielleicht dann irgendwann mal nicht teuer bezahlen muss, aber dass es einen Nachteil für mich darstellen wird. Und von daher ist es natürlich schon ein super, super wichtiger und guter Job, den du da machst, uns auf solche Sachen aufmerksam zu machen. Aber man muss sie dann natürlich auch selber umsetzen. Und das ist was ich mir dann oft ankreide. Ja, ich rede mal schlau daher, aber das Machen ist halt das dann ist der nächste Punkt. Ja.
Na ja, gut, du hast ja zumindest ewig Zeit für diesen Antrag. Den kann man ja wirklich noch Jahrzehnte später
Ja.
Ich weiß, was du
meinst. Ja, das stimmt. Also es liegt immer auf meinem Schreibtisch. Es liegen manchmal noch tausend andere Sachen drauf, aber heute jetzt so im Vorfeld von unserem Gespräch habe ich hier nochmal rausgekramt und nochmal geguckt, was das eigentlich genau ist, was ich da machen muss. Wie gesagt, die deutsche Rentenversicherung kann da nichts dafür. Die möchte mich wirklich dabei unterstützen, aber muss halt auch ein bisschen was dafür machen.
Ja, dann war es doch ein guter Rückgang, dass ich heute da war.
Ja. Ja, und es ist ja auch nur einer von vielen Hacks, ne, die du uns da jeden Tag, also du hast einen sehr hohen Output.
Ja, das stimmt.
Ne? Also da kommt schon immer sehr viel. Ja. Das ist schon
zwei Videos
auf YouTube. Ja. Zwei Videos am Tag. Das ist schon. Hast du da viel auf Halde oder machst du dann?
Eigentlich nicht.
Dass du sagst, ich produziere mal so einen ganzen Packen 20 Videos vor und dann.
Nee, da bin ich gar kein Freund von. Entgegen dem, was eigentlich all meine Kolleginnen und Kollegen so sagen, dass man das am besten im Vorhinein planen soll, weil ich mache ja auch ganz viel tagesaktuelle Themen. Wenn jetzt irgendwas passiert ist, vielleicht in der Wirtschaftspolitik, kann ich halt schneller reagieren. Deshalb, ich mache das eigentlich immer tagtäglich. Das ist gehört zu meiner festen Routine, genau wie Zähneputzen. Von daher macht mir das auch nichts quasi, das halt einfach am Tag zu machen.
Gut, und man sieht ja auch, dass es dir Spaß macht und dass es halt einfach voll dein Ding ist. Ne? Das ist, da muss man natürlich auch mal dazu sagen. Du hast jetzt auch deinen YouTube-Channel so ein bisschen an den Start gebracht. Der ist ein bisschen frisch noch, oder? Habe ich das richtig gesehen?
Ja, ich habe ja schon einen YouTube-Channel, der hat auch 80.000 Abonnenten. Mhm. Allerdings sind das reine, ich nenne die Shorts-Abonnenten. YouTube hat ja genau,
ja, genau,
auch dieses Kurzvideoformat gebracht. Und das Problem ist, und das war halt ein Experiment am Anfang, dass die Follower, die über deine Shorts abonniert haben, deine Long-Formate nicht gucken. Mhm. Und dann wird halt der Algorithmus merken, okay, wenn da wenige Leute draufklicken, du hast 80.000 Abonnenten, hast dann aber nur 1.000 Aufrufe, was stimmt da nicht, dann spielt er dich demnach noch weniger aus und dann ist das wie so eine Negativspirale. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich trenne das ab sofort, ich mache jetzt meine Long-Formate auf einem separaten Channel. Genau. Und der hat dann eben jetzt, ich glaube, 1.100 Abonnenten gerade erst, ja.
Also Leute, ihr habt's gehört, da müsst ihr auf jeden Fall auch nochmal auf Abonnieren klicken. Ich habe mir da mal ein paar Videos angeschaut und jetzt, das sind natürlich Long-Videos, aber vielleicht kannst du zu dem einen oder anderen jetzt hier in dem Podcast noch so eine kleine Short-Variante abliefern, zum Beispiel zu den 5 Finanztipps, auf die du niemals hören solltest. Mhm. Welche sind das denn?
Oh, die habe ich jetzt selber gar nicht mehr im Kopf, aber ich probiere die mal, nochmal ins Gedächtnis hervorzuholen.
3 reichen auch. Es müssen nicht alle 5 sein. Den Rest müsst ihr euch ja halt dann auf YouTube anschauen. Dann müsst ihr ja nicht alles.
Genau, verraten. Genau. Wir variieren. Also zum einen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für jeden, dass man immer nur auf Leute hören sollte, die sich A, mit dem Thema auskennen und B, selber schon in irgendeiner Art und Weise erfolgreich sind. Soll heißen, gerade Kinder wachsen oftmals in Haushalten auf, in denen Geld verteufelt wird. Ja, also es gibt eine negative Beziehung zu Geld. Ne? Kennt vielleicht jeder diese Sprüche, Geld ist die Wurzel allen Übels oder Geld verdirbt den Charakter. Und ehe man sich versieht, wächst man als kleines Kind, als Jugendlicher halt in diesem Haushalt auf und hat selber irgendwann diese Glaubenssätze zu diesem Thema. Mhm. Und da ist es natürlich wichtig, wenn man diese Glaubenssätze hat, die erstmal aufzulösen. Und wenn man die aufgelöst hat, dann entsprechend auf Leute zu hören, die sich wirklich mit dem Thema auskennen. Und das sind halt meist leider nicht die eigenen Eltern. Das muss man einfach mal so sagen. Man wächst ja auch auf und denkt, die Eltern wären die Größten in jeglichen Lebensbereichen. Aber das ist natürlich gar nicht so. Was auch nicht schlimm ist. Das ist ja normal. Ja, aber die meisten Menschen haben einfach keine Ahnung von Geld. Und wenn ich mir dann Tipps einhole bei Leuten, die keine Ahnung haben, ja, dann kann da nichts Gutes bei rumkommen, sage ich jetzt. Das ist so, würde ich sagen, ein ganz großer Tipp. Dann Tipp Nummer 2, würde ich sagen, ist, fang früh an, dich für das Thema zu interessieren. Wir hatten es gerade. Die Altersvorsorge beziehungsweise das marode Rentensystem, das wird für uns alle nicht mehr wirklich der Heilsbringer sein. Entsprechend, wenn du 18 bist, dann eröffnet dir am besten direkt ein Junior-Depot. Fang an mit einer kleinen Sparrate, selbst wenn es nur 10, 20, 25 Euro sind pro Monat. Das ist mittlerweile problemlos möglich. Du kannst sogar ab 1, 2 Euro rein theoretisch schon besparen. Wichtig ist, dass du anfängst, dass du ein Gefühl bekommst dafür, wie funktioniert die Börse, auch vielleicht mal ja mit diesem Druck umgehen kannst, dass mal dein Depotwert sinkt. Also einfach, dass du möglichst schnell reinkommst. Denn wenn du früh anfängst, kann der Zinseszinseffekt für dich viel, viel besser arbeiten und viel länger arbeiten. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich jedem raten würde. Und Tipp 3 würde ich sagen, vielleicht in Richtung.
Aber denk dran, es sind Tipps, die wir auf die schlechtesten Tipps, ne? Also die, auf die du, Tipps, auf die du niemals hören solltest.
Ach so, ja, genau,
richtig. Einen ultimativen Finanztipp, ja, den will ich am Schluss noch hören. Aber jetzt, was ist denn so das der schlechteste Ratgeber?
Okay. Also was man auf gar keinen Fall machen sollte. Ich würde sagen, lass dein Geld auf dem Sparbuch. Spar es einfach nur weg. Aktien sind Teufelszeug. Kryptos, das sind alles Verbrecher. Immobilien, sind alles Verbrecher. Es ist alles schlecht für dich. Was ist, wenn das mal runtergeht? Das sind so die Sätze, glaube ich, wo ich am meisten zusammenzucke schon fast, ja.
Aber ich glaube, ein Punkt in diesem Video war auch Immobilien, und zwar in der Hinsicht, dass ein Eigenheim, eine Immobilie, die du selber nutzt, nicht unbedingt zwangsläufig auch eine sinnvolle Geldanlage ist, oder?
Ja, das stimmt auch, ja, absolut.
Was ganz wenig Leute oder ganz viele Leute nicht hören wollen, ja. Was, glaube ich, auch sowas ist, was so rumgereicht wird, ein Haus, kauft euch ein Haus. Das ist eine gute Idee. Das habt ihr ausgesorgt, müsst ihr euch um nichts mehr Gedanken machen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt mit eurem Geld. Kauft euch ein Haus und lebt darin.
Also da, vielleicht können wir da ganz kurz drauf eingehen. Warum ist das meist...
Auch gern länger.
Oh ja, ich habe Zeit. Warum ist das gar keine so gute Idee? Also, oder woher kommt dieses Narrativ, kauft ihr ein Haus? Natürlich ist der Immobilienmarkt in den letzten Jahren extrem angestiegen. Also seit 2008 sind da wirklich enorme Renditen mit erwirtschaftet worden. Leute, die sich zu den Zeiten ein Haus gekauft haben oder sogar noch früher und dann die Krise 2008 ausgesessen haben, die haben extreme Renditen gemacht. Aber ein Eigenheim ist immer Spekulation. Also dir gehen total viele Vorteile flöten, die du hast, wenn du selber zur Miete wohnst, aber dann Immobilien als Kapitalanlage kaufst und sie vermietest. Und das sind folgende. Zum einen steuerliche Vorteile oder steuerliche Nachteile aus der Perspektive eines Eigenheimbesitzers. Du kannst weder die Zinsen für den Immobilienkredit steuerlich geltend machen. Du kannst nicht die Abschreibung für Abnutzung geltend machen. Und Handwerkerkosten kannst du auch nur sehr begrenzt geltend machen. All diese drei Kostenpunkte kannst du bei vermieteten Immobilien in unbegrenzter Höhe geltend machen. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Punkt 2. Ein Eigenheim macht dich sehr unflexibel. Soll heißen, der Ertrag, also beziehungsweise der Ertrag, das Verhältnis zwischen Ertrag und Aufwand, was die Rendite betrifft, ist bei Eigenheimen geringer als zu vermieteten Immobilien, vielleicht 1 bis 2 Zimmerwohnungen. Hier in Köln zahlst du für ein schönes Eigenheim, ein schönes Haus, vielleicht alleinstehend 700.000, 800.000 Euro, teilweise auch mehr. Wenn du dir für die gleiche Summe, könntest du dir 3, 4 kleine Wohnungen kaufen, hier in Köln, und hättest einen viel, viel besseren Ertrag auf dein Geld. Wenn du jetzt ein Eigenheim hast für 700.000, 800.000 Euro, wann willst du das als normaler Arbeitnehmer jemals noch abbezahlen? Da musst du ja schon wirklich Unmengen an Geld verdienen und das tun die meisten Menschen nicht. Das heißt, die verschulden sich bis an ihr Lebensende und haben keinerlei Flexibilität mehr in Bezug auf andere Geschichten. Also ein Eigenheim bindet dich unheimlich. Das ist wie so eine Fußkette, die du dann an dir hast. Dein einziges Ziel ist es dann nur noch, diesen blöden Kredit zu tilgen. So, das ist Punkt 2. Punkt 3 ist, du bist natürlich auch nicht so flexibel, was jetzt zum Beispiel deinen Job betrifft. Wir sagen jetzt einfach mal Extrembeispiel. Ich stehe total auf Pink. Ich dekoriere das.
Die Farbe oder die Sängerin?
Also die Farbe, nicht die Sängerin.
Also.
Ja, ich mache jetzt das ganze Haus pink und habe total den eigenen Stil und der gefällt vermutlich nicht jedem. Und jetzt kriege ich ein Jobangebot. Oder doch, ich kriege ein Jobangebot von einer Stadt, die ist 400 Kilometer entfernt. So, was verkauft sich jetzt leichter? Das Eigenheim, was jetzt vielleicht total individuell gestaltet ist und vielleicht wurde es ja gebaut und es wurde total individuell auf dich angepasst, oder halt irgendeine kleine 1-2-Zimmer-Wohnung im Kölner Speckgürtel. Mhm. Natürlich ist es die Wohnung. Das heißt, auch da bist du weniger flexibel, wenn sich dein Leben mal in irgendeiner Art und Weise verändert. Wenn du mal den Job wechseln musst, wenn du mal in eine andere Stadt ziehen musst, dann hast du das Eigenheim nicht so schnell verkauft wie jetzt zum Beispiel eine kleine Wohnung. Das sind einfach Punkte, wo ich sage, Eigenheim, ja, schön und gut, ist eine tolle Sache, eine schöne Sache, aber es ist eine Konsumentscheidung und nicht unbedingt eine Investmententscheidung. Mhm. Die einzige Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, wäre ja, wenn das Haus im Wert steigt, nur du willst es ja eh nicht verkaufen. Dein Ziel ist es ja gar nicht, das Haus zu verkaufen. So. Kann man sagen, okay, du sparst dir die Miete ein. Aber da haben wir eben halt, wie gesagt, auch festgestellt, dieses Aufwandsertragsverhältnis ist halt meist besser, wenn du zur Miete wohnst und Wohnungen zur Vermietung kaufst, da einen Cashflow generierst, dann hast du die Miete quasi auch gespart.
Vermietest du Wohnungen? Hast du ein Eigenheim?
Nee, noch nicht, aber ist jetzt in den nächsten 1-2 Jahren geplant. Ich habe mich jetzt, ich würde sagen, die letzten 2-3 Jahre eher auf was anderes fokussiert. Ich hatte eigentlich geplant, Immobilien zu kaufen, aber da kam dann was dazwischen und dann habe ich gesagt, hey, das ist aktuell nicht der richtige Zeitpunkt. Ich denke aber, dass das jetzt in 1-2 Jahren sehr interessant sein sollte für mich in meiner Situation.
Also als Investment, als Vermieter.
Ja, ja,
und nicht um deinen pinken Eigenheimtraum zu verwirklichen.
Nee. Vermietung, genau. Auch alleine aus Diversifikationsgründen.
Okay, Luca, das waren ja jetzt wirklich schon mal ein Haufen Tipps und Einblicke so in dein Finanzmindset. Jetzt zum Abschluss hätte ich gerne von dir noch deinen ultimativen Finanztipp, beziehungsweise in deinem Fall wahrscheinlich eher deinen ultimativen Finanzhack.
Okay. Können wir das als Ratschlag betiteln?
Gerne. Okay. Der ultimative Finanzratschlag.
Genau. Der lautet, sei geduldig. Warum sage ich das? Ich bin selbst ein extrem ungeduldiger Mensch und das musste ich selber lernen. Aber Vermögensaufbau braucht Zeit. Die Welt ist ein sehr, sehr effizienter Ort und es kommt alles zu seiner Zeit. Es kommt alles dann, wann es sein soll und dazu gehört auch die finanzielle Freiheit oder der finanzielle Wohlstand. Das heißt, und das sage ich gerade als Creator, als Influencer, wenn man so will, in der Social-Media-Bubble erlebt man oft, der und der 18-Jährige oder die und die hat jetzt mit 19, 20 schon Millionen erwirtschaftet mit dem und dem Business. Und das ist dieser klassische Bias, dass du natürlich immer nur die Gewinner siehst. Aber wie viele Verlierer gibt es oder wie viele 18-, 19-Jährige gibt es, die bei weitem nicht so viel Geld haben? Also das ist ja nicht der Durchschnitt. Und das heißt, viele junge Menschen entwickeln so eine Unzufriedenheit, wenn die nicht innerhalb von 1, 2, 3 Monaten total geile Ergebnisse sehen. Aber das ist ja extrem surreal, davon auszugehen, dass Vermögensaufbau so schnell geht oder dass es jetzt innerhalb von 1 Jahr Millionär wäre oder was auch immer. Daher mein Tipp an alle, sei ungeduldig mit anstehenden Aufgaben, erledige sie sofort, sei fleißig, aber sei geduldig mit den Ergebnissen. Das würde ich mitgeben.
Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir sehr, sehr gut, Luca. Das habe ich jetzt in der Form hier auch noch gar nicht so gehört. Ein sehr schöner Ratschlag, ein wirklich sehr, sehr wertvoller Finanzhack und Finanztipp. In dem Sinne wünsche ich dir auch sehr viel Erfolg, sehr viel Geduld mit all deinen bevorstehenden Aufgaben, vor allem mit der neuen GmbH, mit dem neuen Long-YouTube-Channel und dass dir weiterhin deine Community gute Tipps gibt und du ihr gute Tipps zurückgibst und das alles weiter wächst und gedeiht. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und bis hoffentlich ganz bald mal wieder.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung und wir sprechen bestimmt nochmal.
Würde ich mich sehr freuen. Ihr Lieben, folgt Luca, falls ihr das nicht ohnehin schon längst tut. Ich glaube, ich habe, wenn ich auf Lukas Instagram-Account tippe, steht bei mir so und so und so und so und so viel gemeinsame Follower. Also das ist sowieso, glaube ich, schon eine gesetzte Größe in der Finanzbubble und hoffentlich auch darüber hinaus. Also folgt dem Finanzhacker auf allen möglichen Kanälen. Folgt natürlich auch gerne mir, Run Business, der Consorsbank. Abonniert den Podcast, bewertet den Podcast, ich sag's immer wieder. Ihr wisst, das ist unser tägliches Brot als PodcasterInnen, die Bewertungen. Und ansonsten wünsche ich euch auch von Herzen alles Liebe, viel Geduld und ich wünsche euch was. Bis bald.